Schön, dass Sie gekommen sind. Ich komme aus dem tiefsten Winter. Gestern Nachmittag, da waren wir schon im Garten. Wir haben so ein bisschen die Sonne genossen, die Wärme der Sonne, so wenigstens eine halbe Stunde. Und heute habe ich mein Auto wieder vom Schnee frei machen müssen, als ich in Adelswil losgefahren bin. Aber ich denke, irgendwann wird dann auch der Frühling kommen. Ich möchte noch eine Vorbemerkung machen zu diesem Thema, wer kann erhörlich beten? Es ist wahrscheinlich der schwierigste Abend oder der schwierigste Teil des Seminars. Denn unabhängig, was ich Ihnen sagen werde und wie ich sagen werde, Sie werden am Ende vielleicht ein bisschen erschlagen sein. Und Sie werden sich fragen, ja, das ist gar nicht möglich, was man hier alles sagt an Bedingungen, die man erfüllen muss, damit man erhörlich beten kann. Nun, es wäre interessant, wenn ich 5 Gottesdienste halten würde und jedes Mal nur eines dieser Themen behandeln, dann wären Sie alle mit mir einverstanden. Würden sagen, selbstverständlich, so lebt ein Christ und so kann man in der Kraft von Jesus leben. Aber weil das jetzt innerhalb von ungefähr 45 Minuten so geballt auf Sie hineinstürmt, haben Sie vielleicht den Eindruck am Schluss, ja, das ist absolut unmöglich. Und das Schlimme an der Sache ist, ich kann die Gemeinde am Anfang des Abends noch so vorbereiten, sie sind trotzdem erschlagen. Also ich habe es trotzdem gemacht. Wenn wir eine Verheißung anschauen in der Bibel, du hast es schon in der Einleitung gezeigt, Thomas, dann muss man sich immer wieder fragen, an wen ist diese Verheißung gerichtet und vor allem, was ist die Bedingung, dass Gott diese Verheißung erfüllt? Wir stehen manchmal in Gefahr, dass wir die Bibel lesen und dann finden wir irgendeine schöne Verheißung, dann denken wir, wow, das ist wunderbar, wir wenden sie auf uns an, aber wir fragen nicht, gilt sie uns überhaupt und vor allem, was ist die Bedingung? Ich möchte Ihnen mal, und darüber werden wir nachdenken, eine dieser Gebetsverheißungen zeigen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 22 sagt die Bibel, was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Das ist die Verheißung. Wiederum etwas ganz Gewaltiges. Die Bibel sagt, wir bitten für etwas und wir werden es bekommen. Nun, es ist keine Frage. Die Verheißung ist natürlich an Christen gerichtet, also an Menschen, die sich einmal bekehrt haben, die Jesus ihre Sünden bekannt haben, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben und eine Wiedergeburt erlebt haben. Das heißt, nur wenn sie bekehrt und wiedergeboren sind, gilt ihnen diese Verheißung. Wenn sie nur christlich religiös sind, können sie nicht auf diese Verheißung bauen. Also das ist nun einfach die Bedingung, an die ist diese Verheißung gerichtet. Was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Und jetzt folgen 2 Bedingungen, die wir erfüllen müssen. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Also nur Menschen, die bereit sind, in der Kraft von Jesus die Gebote Gottes zu halten und zu tun, was Gott wohlgefällig ist, nur die werden auch erleben, dass sie das bekommen, wofür sie gebetet haben. Und das wollen wir jetzt miteinander anschauen. Die erste Bedingung, Gott erhört Gebete von Menschen, die seine Gebote halten. Noch einmal, was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote. Damit wir die Gebote Gottes aber halten können, müssen wir sie kennen. Damit wir die Gebote Gottes kennen, müssen wir die Bibel lesen. Und von daher ist es ganz entscheidend, dass wir regelmäßig uns mit der Bibel beschäftigen. Darf ich Sie einmal fragen, lesen Sie regelmäßig in der Bibel? Möglichst jeden Tag. Also wissen Sie, das ist nicht der Luxus von ein paar Elite-Christen oder etwas Ähnliches, sondern das ist im Grunde genommen das Allernormalste, dass wir uns regelmäßig mit Gottes Wort beschäftigen. Deswegen gehen wir in die Gottesdienste. Deswegen die Predigten, denn dort hören Sie ja immer wieder Gottes Wort, es wird Ihnen ausgelegt, es wird gepredigt. Darum solche Bibelabende. Wissen Sie, das ist genau dasselbe. Die Bibelabende sind im Grunde genommen nicht der Luxus von ein paar Elite-Christen, sondern jeder Christ müsste doch normalerweise in den Bibelabend gehen. Ich weiß nicht, haben Sie noch Kleingruppen, je nachdem, wie das in einer Gemeinde aufgebaut ist. Auf jeden Fall müssen wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Wir müssen seine Gebote kennen. Das ist das Erste. Und das Zweite, wenn Gott dann zu uns redet, wenn wir sein Wort kennen, dann ist es entscheidend, dass wir das gleich in die Praxis umsetzen. Und ich möchte Sie fragen, beschäftigen Sie sich regelmäßig mit Gottes Wort? Und wenn Gott Ihnen etwas zeigt, wenn Sie etwas lesen, sind Sie bereit, das gleich in der Kraft Jesus in Ihrem Leben umzusetzen? Nur dann werden Sie ein vollmächtiges Gebetsleben führen können. Diese Aussage finden wir übrigens noch öfters im Neuen Testament, zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 7. Da sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt, und jetzt kommt es, und meine Worte in euch. Das ist wieder genau die gleiche Bedingung. Gottes Wort muss in uns drin sein. Werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Also, das ist die Bedingung. Und ich habe gedacht, heute Abend zeige ich Ihnen jetzt einfach einmal 5 Gebote und Verbote, die mir persönlich wichtig sind. Im Zusammenhang mit dem Gebet. Ein erstes. In Jakobus 4, Vers 3 sagt die Bibel, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Es ist also möglich, dass wir ein Gebetsanliegen haben, dass wir für etwas beten, was durchaus dem Willen Gottes entspricht. Aber wir bekommen es nicht, weil wir falsche Motive haben. Wir möchten das aus falschen Motiven heraus. Luther übersetzt das ein bisschen schwülstig, damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Übersetzt könnte man modern sagen, wir möchten etwas zu unserer eigenen Befriedigung. Und damit stellt sich natürlich die Frage, ja, warum soll denn Gott unser Gebet erhören? Damit es uns gut geht? Damit wir gesegnet werden, damit wir eine gute Erfahrung gemacht haben? Oder warum soll eigentlich Gott die Gebete erhören? Und auch darauf gibt uns die Bibel eine ganz klare Antwort. In Johannes 14, Vers 13 sagt Jesus, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater im Himmel verherrlicht wird im Sohn. Das heißt also, das Motiv, warum wir Gebetserhörungen erleben sollen, ist, damit der Vater im Himmel dadurch verherrlicht wird. Nicht damit es uns gut geht, nicht damit unsere Probleme gelöst sind, nicht damit wir gesegnet sind, sondern damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Das ist das Motiv. Wir sagen das übrigens auch im Vater Unser. Da heißt es, dein Name werde geheiligt. Das ist genau dasselbe Motiv. Dieselbe Aussage. Und jetzt überlegen Sie einmal, wie oft beten wir zu unserer eigenen Befriedigung. Da ist zum Beispiel eine Frau, die betet intensiv darum, dass ihr Mann sich für Jesus Christus entscheidet. Ist das ein richtiges Gebetsanliegen? Natürlich. Ich hoffe, dass jede gläubige Frau für ihren ungläubigen Mann betet oder umgekehrt. Aber wie viele Frauen oder auch Männer beten aus falschen Motiven heraus? Da sagt zum Beispiel eine Frau, wie viel glücklicher wäre ich und wie tiefer wäre unsere Ehe, wenn mein Mann auch mit Jesus unterwegs wäre. Ja, das ist natürlich richtig. Es ist tatsächlich möglich, dass die Ehe tiefer wäre und dass man glücklicher wäre, wenn man miteinander auf dem Weg mit Jesus ist. Aber das ist nicht der Grund, warum sich der Mann bekehren sollte. Sondern der Mann soll sich für Jesus entscheiden, damit er von diesem Moment an zur Ehre des Vaters im Himmel lebt. Oder sagt eine Frau, den Gedanken, dass mein Mann einmal ewig verloren geht, dass er mal in der Hölle ist, diesen Gedanken kann ich fast nicht ertragen. Ja, das ist ein schrecklicher Gedanke. Aber nicht einmal das ist das Hauptmotiv, warum sich Menschen für Jesus entscheiden sollen. Das Hauptmotiv ist nicht das, damit Menschen nicht in die Hölle kommen, sondern der Hauptgrund, warum Jesus Gebet erhören soll, ist, dass Menschen anfangen, zur Ehre des Vaters zu leben, dass sie keine Rebellen mehr sind gegenüber dem lebendigen Gott. Oder da sagt eine Frau, mein Mann ist so ein wunderbarer Familienvater. Und er ist so ein liebevoller Ehemann. Er hätte es eigentlich verdient, sich für Jesus zu entscheiden. Wie bitte? Diese Frau hat noch etwas nicht verstanden. Natürlich kann ein ungläubiger Mann ein wunderbarer Familienvater sein. Er kann ein liebevoller Ehemann sein. Aber er ist, wenn er sich nicht für Jesus entscheidet, auch wenn er noch so liebevoll ist, er ist ein Rebell gegen Gott. Und jetzt ist der Hauptgrund, warum er sich für Jesus entscheiden soll, dass er eben kein Rebell mehr ist gegen Gott, sondern dass er zur Ehre des Vaters lebt. Das ist das Hauptgrund und das Hauptmotiv der Gebetserhörung. Ist das verständlich? Und darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder unsere Motive prüfen. Da gibt es Missionare, Pastoren und Evangelisten, die beten für Erweckung. Soll man für Erweckung beten? Ja, wir finden es in der Bibel. Der Psalmist sagt im Psalm 85, willst du uns nicht wieder beleben? Willst du uns nicht wieder erwecken? Das ist natürlich ein wunderbares Gebetsanliegen. Aber manche Pastoren und manche Missionare, Evangelisten beten aus falschen Motiven. Da denkt ein Pastor, wenn ich Erweckung hätte in meiner Gemeinde, würden sich mehr Menschen für Jesus entscheiden. Wenn sich mehr Menschen für Jesus entscheiden würden, hätte ich eine wachsende Gemeinde. Wenn ich eine wachsende Gemeinde hätte, wäre ich ein angesehener Pastor in der nächsten Pastorenkonferenz. Und schon wieder ist das Motiv falsch. Sie lachen jetzt. Aber ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Wissen Sie, ich möchte natürlich, dass sich Menschen für Jesus entscheiden, damit sie Anbeter Gottes werden. Aber wissen Sie, wie oft ich denke, wenn nur viele Leute jetzt in Bülach zum Glauben kämen, wäre doch cool. Dann wäre ich ein angesehener Evangelist, hätte ich mehr Anfragen, hätte ich mehr Möglichkeiten und so weiter. Und schon wieder sind die Motive verkehrt. Also ich möchte Sie wirklich bitten, prüfen Sie immer wieder Ihre Gebete und lassen Sie sich an dieser Stelle korrigieren. Es geht um die Verherrlichung des himmlischen Gottes. Ein zweites Hindernis in unseren Gebeten ist Sünde, die wir tolerieren. Ich betone es ganz bewusst, es geht nicht um Sünde, die uns irgendwann einmal passieren, die Ihnen vielleicht mal heute passiert sind oder gestern, Sie haben das Jesus gesagt, haben ihn um Vergebung gebeten. Das ist normalerweise nicht das Problem. Sondern es sind die Dinge, bei denen Sie ganz genau wissen, Sie sind falsch in Ihrem Leben, aber aus irgendeinem Grund tolerieren Sie es. Wir wissen nicht genau, was die Menschen zur Zeit Jesajas gesagt haben, aber wir können es uns vorstellen. Da gab es Leute, die haben gesagt, Jesaja, zur Zeit unserer Väter und unserer Mütter, da hat Gott noch Gebete erhört. Aber in der heutigen Zeit, wir glauben, Gott erhört keine Gebete mehr. Wir sind überzeugt, der Arm des Herrn ist zu kurz und seine Ohren sind hart geworden. Er kann uns nicht mehr helfen, er kann uns nicht mehr hören. Jetzt antwortet Jesaja, sagt, nein, ihr irrt euch. Des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass ihr nicht hören könnt, sondern eure Sünden trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Meine Freunde, wenn Sie ein Gebetsanliegen haben, das Gott nicht erhört, dann schließen Sie daraus nicht zu schnell, dass Gott dieses Gebet nicht erhören möchte. Sondern gehen Sie einmal ins Gebet und fragen Sie, Herr Jesus Christus, gibt es in meinem Leben irgendeine Sünde, die ich toleriere, die ich vielleicht nicht weiß, die mir unbewusst ist? Gibt es das? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, die passieren können. Das erste ist, der Heilige Geist deckt Ihnen eine Sünde ganz klar auf. Als er sagt, pass mal auf, das und das ist in deinem Leben verkehrt. Das ist vom Heiligen Geist. Wenn es ein diffuses Schuldgefühl ist, das kennen Sie vielleicht auch, es gibt immer wieder Christen, vor allem auch ernsthafte Christen, die haben diffuse Schuldgefühle. Also die sagen, ja, da gibt es natürlich Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Dann frage ich jeweils, ja, sag mir mal etwas, ja, ich habe keine Ahnung. Also hören Sie, diffuse Dinge sind nicht vom Heiligen Geist. Die sind entweder, weil sie ein übersensibles Gewissen haben oder vom Teufel, weil er sie verwirren will. Weil der Heilige Geist, der deckt ihnen ganz klar die Sünden auf in ihrem Leben. Und wenn ihnen etwas aufdeckt, dann ist es klar, dann bekennen sie das und wenden sie sich von dieser Sünde ab. Die Bibel sagt, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und in der Kraft Jesu lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Also wenden sie sich in der Kraft von Jesus von dieser Sünde weg. Das ist die eine Möglichkeit. Gott zeigt ihnen eine Sünde auf. Es ist aber auch möglich, dass er ihnen nichts aufzeigt. Und dann dürfen sie wissen, da ist nichts im Weg. Wissen Sie, das gibt es auch. Glauben Sie ja nicht, dass wir immer sündigen. Also wir sündigen schon immer, aber glauben Sie ja nicht, dass wir immer dauernd und permanent da irgendwo in Sünde sind und wir wissen es nicht. Sondern wenn Ihnen der Heilige Geist nicht aufzeigt, dann seien Sie zuversichtlich, dann wissen Sie, meine Beziehung zu Jesus ist in Ordnung. Und dann können Sie weiter beten, bis Gott dieses Gebet erhört hat. Aber Sünde kann ein Hindernis sein für das, dass unsere Gebete nicht erhört werden. Das dritte sind Götzen in unserem Herzen. Die Bibel sagt in Hesekiel 14, Vers 3, die Leute hängen mit ihren Herzen an ihren Götzen. Es gibt ja heute noch Länder, zum Beispiel in Indien, Japan, China, da gibt es in den Tempeln irgendwelche Holzgötzen oder Steingötzen. Das gab es auch zeitweise im Judentum, im Alten Testament. Aber interessanterweise war, dass die Juden damals nur selten eigentlich Steingötzen hatten, aber sie hatten offensichtlich häufig Götzen im Herzen. Nun, ich gehe mal davon aus, dass niemand von Ihnen zu Hause einen Stein- oder Holzgötzen hat. Das nehme ich einmal an. Aber vielleicht haben Sie einen Götzen im Herzen. Was ist ein Götze? Nun, ein Götze kann irgendetwas sein, aber es ist das, was wichtiger ist als Jesus Christus. Und jetzt merken Sie, im Grunde genommen kann fast alles zum Götzen werden. Es gibt Frauen, für die ist der Mann der Götze. Oder es gibt Männer, für die ist die Ehefrau der Götze. Glauben Sie, dass der Ehepartner Götze sein kann? Natürlich. Klar, wir sollen unseren Mann oder unsere Frau lieben so sehr, wie wir nur können. Und ich sage Ihnen, je enger Ihre Beziehung zu Jesus ist, umso mehr werden Sie Ihren Mann oder Ihre Frau lieben. Aber er oder sie darf nicht zum Götzen werden. Wissen Sie, ich beobachte manchmal, dass es Frauen gibt, die machen ihren Männern Dinge zuliebe, wo sie ganz genau wissen, es ist eigentlich verkehrt. Und damit beweisen sie, ihr Mann ist Götze. Ihr Mann ist wichtiger als Jesus, denn sonst würden sie ja das machen, was Jesus möchte. Und natürlich auch umgekehrt. Oder für manche Eltern sind die Kinder Götzen. Glauben Sie, dass Kinder Götzen sein können für die Eltern? Natürlich sollen wir die Kinder lieben. Und ich sage Ihnen, je enger unsere Beziehung zu Jesus ist, umso mehr werden wir sie auch lieben. Aber sie dürfen nicht zum Götzen werden. Wissen Sie, ich staune manchmal, was Eltern ihren Kindern zulassen, obwohl sie genau wissen, dass es verkehrt ist. Natürlich, ich weiß, wenn sie dann ein gewisses Alter haben, da kann man nicht mehr so viel machen, das ist mir schon klar. Aber da staune ich manchmal bei kleinen Kindern oder Teenagern und die Eltern lassen ihren Kindern Dinge zu, da kann ich nur staunen und frage mich, wie ist das nur möglich? Sie wollen es mit den Kindern nicht verderben. Und sie machen ihre Kinder zum Götzen. Übrigens auch, denke ich, manchmal bei erwachsenen Kindern. Wissen Sie, wenn zum Beispiel Ihr Kind kein Christ ist und er möchte mit seiner Freundin in ihrer Wohnung zusammen im gleichen Zimmer schlafen, dann haben Sie als Eltern selbstverständlich das Recht zu sagen, du weißt ganz genau, in unserer Familie gibt es das nicht, wir tolerieren das nicht. Und wenn Sie es jetzt trotzdem tolerieren, so in dieser Richtung, ja, dann machen Sie Ihren Sohn zum Götzen. Er ist Ihnen wichtiger als Jesus Christus, weil die Bibel deutlich sagt, es ist nicht richtig. Merken Sie, hier müssen wir sehr aufpassen. Ich habe staune immer wieder, wir sind befreundet mit einem Missionars-Ehepaar, die Schwieriges erlebt haben. Als ihr Sohn so ungefähr 17 Jahre alt war, ist er ganz bewusst von Jesus weggelaufen. Er war einige Zeit rechtsextrem, davon ist er wieder weggekommen, aber von Jesus wollte er nichts wissen. Eines Tages verliebt er sich in eine junge Frau, die wenige Wochen vorher zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist und jetzt in diese Gemeinde ging. Die beiden gingen eine Freundschaft ein und jetzt überlegen Sie einmal, was haben wohl die Eltern denken können. Nun, wie schnell denkt man jetzt als Eltern, wow, das ist wunderschön, mein Sohn hat eine gläubige Freundin. Finde ich gut, vielleicht ist das ja die Chance, dass er sich dem Evangelium wieder öffnet. Aber die Eltern wussten, dass in der Bibel sehr deutlich steht, dass es nicht richtig ist, wenn ein gläubiger Mensch mit einem Ungläubigen eine so enge und tiefe Beziehung aufbaut. Das wissen Sie wahrscheinlich alle. Im Idea stand es auf jeden Fall, dass Ihr Pastor das gesagt hat, als er mit den Jungverlobten da geredet hat. Ich habe es schon gelesen heute. Also Ihr Pastor sagt das auch. Nun, die Eltern wussten das. Wissen Sie, was sie gemacht haben? Dann sind sie zu dem Mädchen gegangen und haben gesagt, hör mal, wir mögen dich. Und wir finden dich toll. Aber wir müssen dir etwas sagen. Es ist nicht richtig, dass du mit unserem Sohn eine Freundschaft aufbaust. Weißt du, du gehst klar mit Jesus, unser Sohn, nicht. Wenn du Jesus gehorsam sein möchtest, müsstest du die Freundschaft aufgeben. Wow. Die junge Frau hat darauf gehört, hat die Beziehung aufgegeben, hat dann eine Zeit später eine neue Beziehung angefangen, ist inzwischen verheiratet mit einem gläubigen Mann und geht fröhlich mit ihm in die Gemeinde und lebt mit Jesus. Aber ich habe nicht schlecht gestaunt, dass die Eltern, obwohl es um ihren Sohn ging, ihn nicht zum Götzen gemacht haben. Und sie hatten weiter Vollmacht im Gebet. Nun haben Leute schon gefragt, ja, aber ist da nicht die Beziehung kaputt gegangen zum Sohn? Ich kann sie beruhigen. Nein, sie ist nicht kaputt gegangen. Das ist hochinteressant. Vermutlich hat ja der Sohn genau gewusst, dass die Eltern natürlich recht haben. Aber ich möchte Ihnen das einfach sagen. Ihre Kinder dürfen nicht zum Götzen werden. Dann gibt es für die ist die Karriere der Götze. Natürlich weiß ich, wie viel man heute arbeiten muss. Ich weiß, dass man gefordert ist. Aber manche Leute machen immer noch einen Karriereschritt, noch einen und noch einen und noch einen, bis sie keine Zeit mehr haben für die Gemeinde oder auch für Jesus Christus. Und die Karriere ist ihr Götze. Manchmal ist es das Hobby. Ich weiß nicht, wie Sie das erleben, aber es gibt auch Situationen, da kollidiert das Hobby und die Gemeinde. Also Bibelabend, Gebetsabend und der Sportverein. Und jetzt sage ich Ihnen, wenn Sie in den Sportverein gehen, dann ist ganz klar, was wichtiger ist. Nämlich der Sportverein. Also Sie können mich steinigen, wenn Sie möchten. Also können Sie. Aber es ist die letzte Konsequenz. Denn wenn die Gemeinde, wenn Jesus das Wichtigste wäre, würden Sie auch in die Gemeinde gehen. Ist doch ganz klar. Und so müssen wir immer wieder aufpassen, dass wir keine Götzen in unserem Leben tolerieren. Wie kann man das so ein bisschen auch herausfinden? Es kann ja auch was ganz anderes sein. Ich prüfe mich manchmal, gibt es in meinem Leben irgendetwas außer Jesus, über das ich mehr nachdenke? Also über das ich immer wieder denke, außer Jesus. Gibt es irgendetwas am Morgen, wenn ich aufwache, mein erster Gedanke? Und am Abend der letzte Gedanke, und das ist immer dasselbe, aber es ist nicht Jesus. Wenn Sie so etwas Ähnliches haben, dann könnte das in der Tat der Götze sein in Ihrem Leben. Weil wenn Jesus das Wichtigste wäre, würden Sie am meisten über Jesus nachdenken. Also wie gesagt, ich sage permanent. Es kann natürlich schon sein, dass Sie mal ein Problem haben oder irgendetwas, was Ihnen speziell Freude macht. Und jetzt gibt es ein paar Tage, über die Sie mehr nachdenken über die Sache als über Jesus. Das ist ja klar. Aber wenn das auf die Dauer so ist und immer dasselbe, dann denke ich, das könnte ihr Götze sein. Das nächste Hindernis für unser Gebet ist ein unversöhnlicher Geist. Jesus sagt im Zusammenhang des Gebetes, wenn ihr steht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Übertretungen vergibt. Es gibt Männer, die beten intensiv um die Bekehrung ihrer Frauen und Frauen, die beten intensiv darum, dass ihr Mann sich für Jesus entscheidet. Aber gleichzeitig leben sie unversöhnt. Gleichzeitig haben sie irgendjemandem nicht vergeben. Doch in sein Sinne gerade so gut aufhören zu beten. Es hat keinen Sinn, dass sie weiter beten. Sie können die Zeit viel besser ausfüllen als mit Beten, denn sie können viele wichtige Dinge tun. Weil Gott, wenn sie jemandem nicht vergeben, mit größter Wahrscheinlichkeit ihr Gebet nicht erhören wird. Da gibt es Eltern, die beten intensiv darum, dass sich ihre Kinder endlich für Jesus entscheiden. Aber gleichzeitig leben sie unversöhnt. Gleichzeitig haben sie irgendjemandem nicht vergeben. Noch einmal, sie können aufhören zu beten. Das einzige Gebet, das Gott erhören würde, ist: Herr Jesus, vergib mir. Vergib mir, dass ich nicht bereit bin zu vergeben. Und hier ist mein Leben, gib mir Kraft, dass ich vergeben kann. Das ist das einzige Gebet, das Gott wahrscheinlich erhört, weil er nicht mehr erhört, wenn sie nicht bereit sind zu vergeben. Also noch einmal, das soll sie motivieren, in der Kraft Jesu zu vergeben. Und das ist in der Lage, wir sind in der Lage, in der Kraft von Jesus zu vergeben. Noch einmal, wenn wir jemandem auf die Dauer nicht vergeben, wird Gott dieses Gebet mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht erhören. Darum bitte vergeben Sie. Das nächste Hindernis ist Geiz. Die Bibel sagt, wer seine Ohren verstopft vor dem Schreien der Armen, der wird einst auch rufen und nicht erhört werden. Jesus bestätigt diese Aussage. Er sagt im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 38, gebt, so wird euch gegeben. Und an einer anderen Stelle sagt Paulus im Zusammenhang auch des Gebens, 2. Korinther 9, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten, und wer das sät im Segen, wird auch ernten im Segen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Darf ich Sie einmal fragen, geben Sie gerne? Denken Sie manchmal, oh, das ist wunderbar, dass ich wieder für das Reich Gottes geben darf. Oder denken Sie manchmal, warum müssen Christen nur immer so viel geben? Wenn ich nur nicht immer so viel geben und spenden müsste, dann könnte ich mir so wunderbare Dinge leisten. Warum muss ich so viel geben? Ein Missionswerk hat vor etlichen Jahren mal eine Umfrage gemacht unter ihren Spendern. Anonym. Und zwar, wie viel die Leute geben. Und zwar nicht dem Missionswerk, sondern generell. Also wie viel spenden sie fürs Reich Gottes. Und soll ich Ihnen sagen, es ist wirklich schrecklich, aber dass ein Großteil ihrer Spenden nicht einmal den Zehnten ihres Einkommens für das Reich Gottes gegeben haben. Jetzt sagen vielleicht manche Leute, der Zehnte ist doch alttestamentlich, der gilt doch nicht mehr im Neuen Testament. Sind Sie sicher? Jesus greift die Pharisäer an, weil sie alles bis ins Kleinste hinein verzehnten. Das ist wahr, er greift sie wirklich an. Und er sagt, aber an dem Wichtigsten geht ihr vorbei. Lukas 11, 42 sagt er, aber am Recht und an der Liebe Gottes geht ihr vorbei. Da greift er sie an. Er sagt, ihr verzehntet zwar alles bis ins Kleinste, aber das Wichtigste macht ihr nicht. Aber dann fährt Jesus nicht so weiter und sagt, also haltet Recht und übt Liebe, dann müsst ihr den Zehnten nicht mehr halten. Sondern er sagt, man soll das eine tun, nämlich Recht halten und Liebe üben, und das andere nicht lassen. Und mit dieser Aussage bestätigt Jesus neutestamentlich den Zehnten. Also hören Sie ja auf zu sagen, der Zehnte ist in der Freiwilligkeit des Christen. Ist doch nicht wahr. Er ist genauso obligatorisch wie im Alten Testament. Ganz sicher. Und wenn Sie es nicht glauben, gut, dann geben Sie einfach mehr. Schließlich werden wir im Neuen Testament mehr gesegnet als im Alten Testament. Also wäre die Logik, dass wir auch mehr geben als im Alten Testament. Also einfach, dass wir hier deutlich reden, die Bibel sagt das. Und wissen Sie, wenn Sie die Missionsgeschichte lesen, die Kirchengeschichte, dann waren Menschen, die im Gebet viel erreicht haben, immer großzügige Leute. Sie kennen alle den Waisenhausvater Georg Müller aus Bristol. Er hat ja bis zu 2000 Waisen betreut, sie bekamen jeden Tag 3 vollwertige Mahlzeiten, manchmal war es sehr eng. Das Besondere war, dass ungefähr 15 Millionen Euro nach heutiger Währung durch seine Hände gegangen sind, ohne zu betteln. Also er hat 15 Millionen Euro hereingebetet. Das Besondere war, Wenn er und sein Werk mehr als genug Geld hatten, dann haben sie das übrige Geld an Menschen oder an Werke weitergegeben, die es nötig hatten. Als Georg Müller starb, hatte er ein Vermögen, mit dem konnte man gerade seine Beerdigungskosten zahlen. Ich sage nicht, dass wir das genauso tun sollen. Georg Müller war ein Mann des Glaubens. Er hatte die Gabe des Glaubens. Er hatte die Gabe des Gebens. Das haben wir bei weitem nicht alle. Ich bin total einverstanden, dass Sie sagen, ich muss auch ein bisschen sparen. Ich kann nicht so auf Messerschneide wie Georg Müller leben. Das muss auch nicht jeder. Das ist keine Frage. Aber wenn Sie Erfolg haben möchten im Gebet, wenn Sie ein vollmächtiger Beter werden wollen, dann ermutige ich Sie, seien Sie großzügig. Und das Minimum wäre in jedem Fall der zehnte Teil. Noch einmal, wer seine Ohren verstopft vor dem Schreien der Armen, der wird einst auch rufen und nicht erhört werden. Das nächste Hindernis ist ein falsches Verhalten den Ehepartnern gegenüber. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 7 sagt die Bibel, ihr Männer wohnt vernünftig mit euren Frauen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Nun ist es keine Frage, wenn wir Spannungen haben in der Ehe, ist natürlich unser gemeinsames Gebet behindert. Das leuchtet jedem ein. Nun ist es interessant, dass es hier auch Grundschriften gibt, da fehlt dieses Wort gemeinsam. Das heißt, es geht hier nicht nur um das gemeinsame Gebet, sondern es geht auch um das Gebet generell, auch durch das persönliche Gebet. Nun haben Sie natürlich gemerkt, es ist zunächst einmal eine Stelle für die Männer, aber ich denke, sie gilt auch für die Frauen. Es gibt Männer, wenn die in die Gemeinde kommen, dann hat man den Eindruck, sie sind so liebevoll. Sie sind so sanft. Sie sind so gewinnend. Also man hat den Eindruck, mit dem Mann verheiratet sein, wäre ein Stück Himmel auf Erden. Aber zu Hause sind sie ganz anders. Da unterstützen sie ihre Frau kaum. Die ganze Kindererziehung hängt an ihrer Frau. Sie haben kaum Zeit, um mit der Frau zum Lehrergespräch zu gehen oder zum Elternabend oder wie auch immer. Sie gehen nicht auf das Bedürfnis der Frau ein. Liebe Männer, Sie wissen, was das Bedürfnis ist. Reden, hören, Gemeinschaft haben. Sie überlassen alles den Frauen. Vielleicht ist das ein Hindernis, dass manche unserer Gebete nicht erhört werden. Aber es gibt es natürlich auch umgekehrt. Es gibt Frauen, wenn die in die Gemeinde kommen, dann sind sie so etwas von geistlich. Also wirken sie. So liebevoll, so herrlich. Und beten können sie natürlich auch besonders gut. Aber zu Hause sieht es ganz anders aus. Sie nörgeln an ihrem Mann herum. Wenn er am Abend müde von der Arbeit nach Hause kommt, bombardieren sie mit Vorwürfen und mit Wünschen. Er hat kaum Zeit, um Atem zu holen, auch mal schnell die Zeitung zu lesen und sich ein bisschen zu erholen. Vielleicht ist es ein Grund, warum manche Gebete von Frauen nicht erhört werden. Liebe Ehepaare, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Setzen Sie sich in den nächsten Tagen einmal wirklich zusammen. Trinken Sie eine Tasse Kaffee oder Tee oder irgendetwas. Und dann reden Sie einmal ehrlich über Ihre Ehe. Fragen Sie einander mal, du, wie erlebst du mich? Wie bin ich für dich? Und dann geben Sie eine ehrliche Antwort. Und bitte, wenn dann der andere Ihnen nicht sagt, was für ein toller Hecht Sie sind, dann seien Sie bitte nicht wütend. Sondern fragen Sie, du, was könnten wir anders machen? Wie könnten wir die Ehe fördern, dass wir einfach harmonisch miteinander umgehen, dass unser Gebet und unser gemeinsames Gebet nicht verhindert ist? Also, liebe Ehepaare, in den nächsten Tagen einmal zusammensitzen und miteinander darüber reden. Ich komme zur Ausgangsstelle zurück. Da heißt es, was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote. Aber jetzt gibt es noch eine zweite Bedingung. Es heißt nämlich, was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Das heißt also mit anderen Worten, Gott erhört Gebete von Menschen, die das tun, was ihm wohlgefällig ist. Jetzt fragen Sie vielleicht die einen oder anderen, ja, ist das nicht dasselbe? Wenn ich die Gebote Gottes halte, dann tue ich doch das, was Gott wohlgefällig ist. Ja, das ist richtig. Aber wenn ich das tue, was Gott wohlgefällig ist, dann geht das weit darüber hinaus, dass ich nur genau das halte, was in der Bibel drin steht. Also die Gebote und die Verbote, und bei allem anderen mache ich und tue ich, wonach ich gerade Lust habe. Nein, Jesus Christus möchte, dass wir eine so tiefe Beziehung zu ihm haben, dass wir so nahe an seinem Herzen sind, dass wir seinen Willen auch in Fragen erkennen, die in der Bibel nicht beschrieben werden. Ich finde das an einem dummen Beispiel verdeutlichen. Als unsere Kinder noch klein waren, da hatten wir einige wenige Gebote und Verbote. Es waren einige, ich sage Ihnen mal zwei, es gab noch einige mehr, aber zwei, die waren ganz wichtig. Zum Beispiel durften unsere Kinder nicht zu spät nach Hause kommen. Also wenn die 2 Minuten zu spät nach Hause kamen, dann gab es ein Donnerwetter. Und ich kann Ihnen sagen, da gab es manchmal die herrlichsten Szenen. Im letzten Moment sind sie noch in die Wohnung hereingehechtet. Wir hatten eine Funkuhr und es hat genau gestimmt. Sie durften nicht lügen. Wir haben ihnen gesagt, ihr dürft auch mal sagen, das wollen wir nicht sagen. Aber sie durften nicht lügen. Das waren so 2 Gebote und so gab es noch einige Gebote und einige Verbote mehr. Und hier waren wir ganz, ganz streng, wir waren wirklich ganz streng in diesen Punkten. Aber je größer unsere Kinder geworden sind, umso trauriger wären wir gewesen, wenn sie jetzt genau nur das gehalten hätten, was wir von ihnen gesagt haben. Sondern wir haben erwartet, dass sie uns so gut kennen, dass sie so nahe bei unserem Herzen sind, dass sie unseren Willen auch erkennen in den Dingen, die wir nie gesagt haben. Verstehen Sie das? Und genauso ist es mit Jesus. Es ist eine Beziehungsfrage. Jesus Christus möchte, dass wir so nahe bei ihm sind, dass wir auch in vielen Fragen, die er nie in der Bibel beschrieben hat, wissen, was sein Wille ist für unser Leben. Jetzt fragen Sie vielleicht, ja, was sind das für Dinge? Die sage ich Ihnen natürlich nicht. Und ich sage Ihnen auch nicht die Lösung. Und jetzt kommt noch etwas sehr Kompliziertes. Es kann sogar sein, dass wir in gewissen Fragen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Also es ist möglich, dass ein Christ sagt, ich bin so nahe am Herzen des lebendigen Gottes. Ich habe so eine tiefe Beziehung und ich habe den Eindruck, diese Sache sollte ich nicht tun. Gott hat keine Freude daran. Und es gibt andere Christen, die sagen, ich bin so nahe am Herzen Gottes und ich habe eine so tiefe Beziehung zum lebendigen Gott, ich habe den Eindruck, Gott freut sich, wenn ich das mache. Das ist möglich. Und das ist dann die Herausforderung, weil man hier zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Das macht es aber nicht billig, sondern es geht um eine Beziehungsfrage hier, dass wir tun, was Gott wohlgefällig ist. Ich fasse zusammen. Die Bibel sagt, was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Noch einmal, damit wir das wirklich tun können, ist es wichtig, dass wir die Bibel intensiv lesen, dass wir die Bibel studieren, dass wir auch in die Predigten gehen, dass wir in die Bibelabende gehen, dass wir uns einfach mit Gottes Wort beschäftigen, Seminare halten. Und das Zweite, wenn Gott uns etwas gesagt hat oder wenn wir etwas in der Bibel erkannt haben, dass wir dann bereit sind, es in die Praxis umzusetzen, in der Kraft von Jesus. Und wenn wir das tun, sagt die Bibel, dann werden wir von ihm empfangen, worum wir gebetet haben. Das wünsche ich euch. Ich wünsche Ihnen wirklich Mut zu einer konkreten Nachfolge Jesu.